Heute spreche ich mit Manuel Zeller, Gründer, Geschäftsführer und Miteigentümer von Neo. Neo ist eines der spannendsten und ambitioniertesten Startups des Landes. Sie haben eine neue Art der Schokolade, der Süßigkeit entwickelt, ohne Zucker, mit viel mehr Ballaststoff. Über seine Entwicklung, seinen Weg an die Spitze und seine aktuellen Herausforderungen spreche ich in dieser Folge. Willkommen bei Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Alexander Zauber. Los geht's. Lieber Manuel, es ist mir eine Riesenehre. Schön, dass du da bist. Jemand aus so einem bemerkenswerten Unternehmen da zu haben, ist wirklich ein riesiges Glück. Erzähl vielleicht ganz kurz, was machst du? Was ist momentan sozusagen dein Herzensprojekt?
Also danke für die Einladung. Also ich bin seit geraumer Zeit an dem Projekt Neo sehr intensiv beschäftigt. Geraumer Zeit heißt fast 13 Jahre mittlerweile, oder mehr als 13 Jahre schon. Hat angefangen so als kleine Spinnerei, die immer tiefer und tiefer gegangen ist. Und ja, jetzt ein paar Jahre später sind wir da, durchaus erfolgreich, auch wenn man sagen muss, es kann nie schnell genug gehen. Und das beschäftigt einen auch parallel immer, wenn man sich was vornimmt, dass es meistens länger dauert. Aber in Summe, das Projekt Neo und wer es kennt und verfolgt, da kann man jetzt schon einmal kurz stolz sein, auch wenn gefühlt wir erst bei 1% sind von dem, was wir uns noch vorgenommen haben.
Das ist gleich auch Auflage vielleicht für mehrere Fragen. Ich fange mit der naheliegendsten an. Was ist Neo? Und du bist im Podcast Leaders of Transformation, weil wir das Gefühl gehabt haben, du bist jemand, der etwas, eine Branche, einen Bereich möglicherweise transformiert oder transformieren kann. Und du redest von einer Spinnerei. Also ja, was bewegt dich?
Ja, also ich selbst bin der massive Süßigkeiten-Junkie. Mhm. Bevor Neo da war, habe ich sicher 6, 7, 8, manchmal 10 Duplo, Snickers, was auch immer pro Tag verschlungen. Das geht in den jungen Jahren noch halbwegs okay, da macht man viel Sport, da hat man auch noch Zeit für Sport. Aber meine Eltern, meine Großeltern haben alle Diabetes gehabt und da war mir schon irgendwie klar, so kann das dann irgendwie nicht weitergehen. Aber ich möchte auch auf nichts verzichten und beim Coca-Cola hat es immer die Lösung gegeben, das Coca-Cola Zero. Und das hat mich irgendwie gefesselt, dass es kein Snickers Zero, kein Duplo Zero gibt und die Idee hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und daran bin ich dann auch ca. 5000 Mal gescheitert, weil wenn es so einfach wäre, hätten es ja schon viele gemacht. Also so ist es ja nicht. Aber die Idee war dann so fesselnd und das Thema, dass es ein Problem für mich ist, hat mich auch zur These verleitet, dass es ein generelles Problem, ich muss dazu sagen, in der ersten Welt ist. Also natürlich ein Luxusproblem, dass wir in so Hülle und Fülle quasi auf Nahrung zugreifen können. Aber wie gesagt, das war der Initiator und die verrückte Spinnerei, aus sowas dann auch ein Business zu machen.
Beam dich vielleicht kurz an den Anfang zurück für unsere Hörerinnen und Hörer. Was war so der erste Schritt? Wie bist du es angegangen? Hast du Firma gegründet? Hast du Schokoriegel selbst gemacht? Also
Ja. Ja, komplett naiv. Also ja. Naivität nicht zu übertreffen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil was machst du am Anfang? Denkst du, ja, so den Riegel haben wir gleich, da beauftragen wir einen Berater, der macht das schon, Marke kenne ich mir aus, da hole ich mal einen guten, da habe ich den Alex Gensdorfer damals angebordet noch dazu. Und den Rest, den machen wir dann schon. Also da hast du ja nicht einmal ein Promille Ahnung von dem, was noch vor dir steht. Und dann ist man halt so in ein und das andere Thema immer weiter eingetaucht. Dann habe ich mir noch den Patrick dazu geholt, der so ein bisschen Richtung Produktion auch denken sollte. Und dann sind wir Schritt für Schritt nach vorne gegangen und sind halt in allen zehnfach gescheitert. Also die Marke war nicht dort, wo man sich das vorgestellt hätte. Ein Produkt haben wir überhaupt noch keins gehabt. Haben da Ideen gesponnen, haben dann auch Beratung gehabt, wie das funktionieren könnte, aber bei weitem nicht zufriedenstellen. Da war auch schon irgendwie klar, es ist alles nicht so einfach. Und es war aber auch klar, dass es technologisch noch keine Lösung gibt. Was auf der einen Seite natürlich einen Grund hat, aber auf der anderen Seite den Raum öffnet für etwas Disruptives. Und in diesen Raum sind wir dann so ein bisschen mit Eigeninitiative reingesprungen, weil irgendwie auf einmal das Potenzial viel größer geworden ist. Und uns war auch klar, wenn das ein Berater lösen könnte, dann hätte es ja eh schon jeder lösen können. Das heißt, da war klar, die wirklich letzte Meile, die kannst du nur selber gehen. Und diese Disruptivität wirst du nur selbst erzeugen. Wenn du da einen Berater dazu brauchst, wird es dann funktionieren. Und genauso haben wir es dann auch gemacht. Hat dann auch schlanke 8 Jahre gedauert, bis wir so weit waren, wo wir dann wirklich den ganz großen Durchbruch gehabt haben. Aber so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also sehr naiv. Man stellt sich die Dinge viel leichter vor und du wirst vor 100.000 Probleme gestoßen, die du nicht einmal ansatzweise ahnen konntest zu dem Zeitpunkt.
Ich gehe gleich gern, glaube ich, in alle Probleme rein, weil davon können die anderen sicher extrem viel lernen. Aber was mich vielleicht vorweg interessieren wird,
Wieso hast du es trotzdem gemacht? Wieso bist du trotzdem dran geblieben?
Also ich glaube, dieses Thema, du musst das Potenzial erkennen, ist mal das eine. Das zweite, ich habe einen super Job gehabt, der mich finanziell ausgestattet hat und auch, sag ich mal, befriedigt hat in meiner Karriere. Ich habe dann tolle Karriereschritte machen dürfen. Das heißt, das Bedürfnis war irgendwie befriedigt, hat super funktioniert und finanziell war ich abgesichert. Das gibt dir auch Zeit und Geld, da parallel was aufzubauen. Ich glaube, das ist einmal Basisvoraussetzung. Wenn wir damals schon Gehalt irgendwie oder zahlen hätten müssen und selber wäre das nicht möglich gewesen. Mm. Das heißt, das war mal das Erste. Das Zweite war, wir haben immer so gesehen, okay, es geht. Wir haben das nächste Problem gelöst und haben gesehen, okay, das können wir lösen. Das ist ja noch nicht das übernächste Problem und das überübernächste Problem. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt sind wir soweit.
Also eigentlich schon kleine Schritte gemacht.
Es sind tausende kleine Schritte und jedes Mal am Anfang denkst du, so, das ist jetzt der finale Schritt. War es nicht, aber es war ein Schritt weiter. Und ja. Das ist jetzt der finale Schritt, war es nicht, aber es ist ein Schritt weiter. Und so hat das irgendwie den Anschein gemacht, wir sind irgendwie dem Ziel nahe, was es nicht war. Auf der anderen Seite hat es sich dann trotzdem irgendwie bei der Stange gehalten. Mhm. Und wenn wir das damals gewusst hätten, hätten wir wahrscheinlich anders reagiert. Deshalb war es auch gut so. Ab einem gewissen Zeitpunkt, und das ist dann so nach ein paar Jahren entstanden, entwickelt man das Gefühl, dass man irgendwie jedes Problem lösen kann. Ist ein geiles Gefühl. Ich glaube, das verlernen wir Menschen oft, weil die meisten Probleme werden irgendwie gelöst und wenn es nur ein Geschirrspül ist, der nicht funktioniert, dann ruft man wen an. Aber dieses permanente Problemlösen, glaube ich, das hat mich persönlich, das Team, alle wahrscheinlich am meisten weiterentwickelt und das Vertrauen auch, diese Probleme lösen zu können. Also das ist eine tolle Erfahrung.
Eine wertvolle Erkenntnis zu sagen, ich kann es selbst oder wir können es gemeinsam schaffen. Ja, richtig. Auch in komplizierteren Zeiten. Was waren so die ersten Probleme? Ja, wo hast du das gemerkt, was ist wirklich kompliziert? Ist es Team zusammenstellen oder ist es Struktur bauen oder ist es Geld finden oder was waren so die...
Ich glaube, die Probleme, die man selber, und da gehe ich jetzt nicht ins Detail ein, wir haben tausend Versuche, dass wir die Formel so hinbekommen haben. Dann weitergehend auch die Marke, wir haben hunderte Namen gehabt. Wir haben, glaube ich, 5 Agenturen verschlungen, bis wir mal irgendwo waren. Also auf das geht jetzt gar nicht ein. Wo es wirklich richtig substanziell wurde, ist natürlich der Start. Wie startest du? Also als Marke Neo, das kann man vorweg schicken, haben wir im ersten Monat, glaube ich, 15 Riegel verkauft. Ja. Wir produzieren noch immer bei der Gutscheimühle in Dreismauer. Die sagen ja 150.000. Wie gehst du mit diesem Thema um? Genauso geht es dann weiter in die Finanzierung. Wer hilft dir da weiter? Das heißt, das ist eigentlich ein Henne-Ei-Problem, das du lösen musst. Und du hast eigentlich keine Ahnung, wie das geht. Und wir haben damals in einer wirtschaftlich sehr guten Zeit das Glück gehabt, mit der Weight Watcher auch zu kooperieren. Und wir haben denen den Riegel geschickt. Die haben gesagt, wow, das ist ganz was Neues, sie suchen sowas. Nehmen wir sofort und haben uns 500.000 Riegel abgenommen. Das klingt jetzt großartig, aber natürlich an dem Business Case war alles also ohne dem wäre nichts gegangen. Ja. Hätten wir keine Produktion gehabt, hätten wir keine Investoren gefunden. Die Weight Watcher damals nicht gesagt hat, ja, das ist großartig, die haben es unter eigenen Marke und durchaus andere Rezeptur genommen, wäre dieses Ganze, der Stein, ganz schwer ins Rollen gekommen. Muss man ganz ehrlich sagen. Also das war eigentlich, und die Dame, die uns damals eigentlich vom Butterbrotpapier den Auftrag erteilt hat, die steht bei uns heute noch irgendwie, die war die Erste, die wirklich gesagt hat,
ich vertraue an euch.
Das Produkt, ich glaube dran. Und ich sehe das Megapotenzial.
Dann hast du begonnen, wahrscheinlich Unternehmen, Team aufzubauen. Was waren dann Dinge, wo du gesagt hast, puh, kompliziert oder was ist dir auch leicht gefallen?
Also Team, das macht mich stolz, weil das, glaube ich, hängt auch ein bisschen an mir, dass ich ein großartiges Team sofort zusammengebracht habe. Also ich habe mal die besten Köpfe bei T-Mobile mal geschnappt. Ja. Die haben alle gesagt, geil. Also die haben zum einen meine Vision teilen können und zum anderen haben sie aber auch mir vertraut, gesagt, okay, dir traue ich das zu und das passt. Also das war erst richtig cool. Also will ich jetzt nicht sagen, dass das ein großes Problem war. Was als junges Unternehmen halt der ultimative Pain in the Ass ist, permanent Geld suchen. Das muss man schon sagen. Und da kracht die Kasse vom ersten Tag an. Also es kostet alles Geld. Anwälte, die Produkte, das Sourcing, die Marketingaktionen, die du brauchst, Listungsgebühren, du musst überall Geld vorstrecken, keiner wartet auf dich. Also das ist, muss man ganz ehrlich sagen, bis heute eines der Themen, die verfolgt einen einfach. Wir haben auch schon hier 100-mal gesagt, wie bei dem Problemchen, jetzt sind wir gut ausgestattet, dann reicht es, aber du wächst natürlich und mit dem Wachstum und wenn du wachsen willst, musst du was investieren, wird das Problem auch permanent größer und von dem her, das war am Anfang ein Mega-Ding und ein Mega-Problem und ich glaube, wenn du heute da rausgehst und 100 Startups fragst, was ist gerade deine größte Sorge, ist es wie stelle ich die Finanzen dafür?
Was ist das, was du am meisten tust oder dich am meisten? Ist das Thema?
Ich versuche es gut zu balancieren und ich versuche am Ende der Woche kurz einmal zusammenzufassen, welche Themen habe ich betrieben, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, sind es meine Prios? Da ist das Thema immer präsent. Ja. Also am Jahresende wird das hinkommen, dass das wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen ist. Ich möchte es aber nicht. Also ich glaube, es ist einfach in der Phase des Unternehmens auch noch gefragt, dass ich die richtigen Prioritäten in Richtung Expansion treffe, Richtung Produktgestaltung, Produktweiterentwicklung, Marke. Also ich versuche mich da und dort schon einmal kurz in die Tiefe auch zu begeben. Und ich versuche da eine gute Balance zu finden. Also nur mehr Finanzierungen aufzustellen, das wäre wahrscheinlich auch nicht die richtige Aufgabenverteilung.
Du hast vorher gesagt, du hast dir leicht getan, gute Menschen für dich oder gutes Team zu finden. Was sind so die Kriterien? Wann sagst du, jemand passt? Denjenigen hätte ich gerne. Oder diejenige hätte ich gerne.
Ich kann es gar nicht sagen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist definitiv ein komplett anderes Anforderungsprofil. Ich habe ja vorher bei Magenta auch ein großes Team gehabt. Ich glaube, es waren fast 50 Leute, davon 3 Teamleiter, viele Direktor auch. Also habe in allen Ebenen da auch selbst rekrutiert für damals T-Mobile. Ganz anderes Anforderungsprofil. Bei T-Mobile hast du Budget, hast Beratungsagenturen für Marketing, für was auch immer. Hast viele Mitarbeiter, die du das verteilen kannst. Als junges Unternehmen hast du das nicht. Da musst du trotzdem, wir haben ja jetzt nicht viel weniger Aufwand Richtung Packaging Designer als ein Snickers. Wir haben jetzt nicht viel weniger Aufwand Richtung Marketing als ein Snickers. Im Gegenteil, wir müssen ja die Marke noch bekannt machen. Snickers ist eh schon bekannt. Das heißt, du hast eigentlich kein Geld, keine Leute und musst quasi viel besser
mehr schaffen als die
etablierten, ne? Mit kein Geld. Und deshalb brauchst du auch Leute, die ein bisschen anders denken, disruptiv denken, aber auch hands-on sind. Also das ist ein ganz anderes Profil und irgendwie ist jetzt schon länger der Plan, auch mit, also der Patrick, mit dem habe ich, glaube ich, eine Liste von 20 verschiedenen Projekten gehabt, bevor Neo noch entstanden ist, was könnten wir alles selbstständig machen, was sind Ideen, die die Welt braucht. Und da sind aber auf dem Weg immer wieder Personen entstanden, wo ich mir gedacht habe, wenn es irgendwann mal soweit ist, die Person wäre cool, unser aktueller Marketingleiter ist so eine Person, dann trifft man bei einer Produktion einmal Leute, wo man sich, wow, die sind gut, und so hat man irgendwie immer seine Augen offen und sucht nach diesem durchaus interessanten anderen Profil, inklusive der Hands-on-Mentalität, fast permanent im Umkreis.
Wird das Thema, also wird sie als Firma weiter wachsen, nehme ich an? Das heißt, dass diese Themen werden noch wichtiger werden? Oder?
Ja. Also mittlerweile sind wir auch in einer Größe, jetzt sind wir 20 Mitarbeiter. Wir haben ja noch extrem viel vor. Also in Österreich funktioniert das großartig, das macht mega Spaß. Wir machen heute in Österreich mehr als 6 Millionen Euro Umsatz in einem durchaus kleinen Markt. Jetzt darf man natürlich nicht zu vermessen sein und sagen, okay, Deutschland, UK, das ist alles 10-mal so groß, das wird 10-mal so viel Umsatz bringen, aber das zeigt nur, wir sind am Anfang einer Reise. Das heißt, jetzt kommen schon neue Herausforderungen, das Team wird größer, Mitarbeiter, die am Anfang dabei waren, fühlen sich vielleicht, am Anfang waren es 3-4 Leute, nicht mehr so heimlich, weil es ganz andere Atmosphäre herrscht. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder Anpassungen in Profilen, Prozessen, Strukturen. Da gibt es Möglichkeiten nach oben. Schon ganz cool als junger Mitarbeiter, aber wir müssen da mitwachsen. Und die nächsten Schritte, und das ist schon absehbar, dass es jetzt klare Strukturen braucht. Das fängt beim Recruiting an. Was suchen wir für Leute? Wir haben letztes Jahr zum Beispiel der Head of Digital gesucht. Ich sage jetzt sie, weil es eine Dame geworden ist. Und das war schon eine neue Herausforderung. Ja, ja. Weil das war schon Senior in genau einem speziellen Themengebiet, die genauso hands-on sein musste. Also von dem her, das war schon eine größere Herausforderung gefühlt, weil da hatte ich niemanden im Umkreis. Und da ist auch Gehaltsforderung dann immer wieder ein Thema. Und aus dem Kontext heraus war das ein längerer Prozess. Aber dann umso cooler, wenn man dann wen findet, der wieder genau passt. Hat aber lange gedauert.
Jetzt ist gerade in aller Munde dieses Thema, wir sind ein Purpose-Unternehmen, wir haben einen Purpose oder wir haben einen größeren Zweck. Ich habe den Eindruck, den habt ihr, den hast du. Wie wichtig ist das für dich nach innen, nach außen, das zu kommunizieren? Ist es ein Motivator fürs Team oder und auch für dich? Wie nimmst du es wahr?
Also für mich ist das ein Mega-Antrieb. Also ich bin jetzt seit kurzem Papa geworden, habe selbst als Kind immer ein bisschen Konzentrationsprobleme gehabt. Das hat mich durchaus belastet in der Schule, wenn es nicht einmal 10 Sekunden, die ich aufmerksam auf die Lehrerin konzentrieren kann, ist es ein Problem. Jetzt mittlerweile weiß ich, dass das da und dort auch mit der Ernährung zusammenhängen kann und sehr wahrscheinlich auch so ist. Damals weiß ich, Kakao, Schulmilch, Knoppers, so
Vanillemilch.
Vanillemilch, richtig, was weiß ich, 40 Gramm Zucker gleich mal so nebenbei rein. Dann wird dir klar, du kannst hier echt was Tolles hinterlassen. Und wir testen unsere Produkte an uns selber. Blutzucker ist für uns die Benchmark und das muss jedem klar sein. Und da fange ich richtig zum Strahlen an. Weil, stell dir vor, Süßes, und jeder mag Süßes, kann auf einmal was Gesundes sein. Da lege ich 100% meine Hand dafür ins Feuer. Wenn du deine süßen Momente mit Neo ersetzt, wirst du gesundheitlich so viele Benefits haben. Du nimmst viele Ballaststoffe zu dir, die werden dir helfen, diese Konzentrationsschwankungen zu verbessern unterm Tag. Du wirst besser schlafen, du wirst besser aufs Töpfchen gehen können und lauter solche Dinge. Das wird einen großartigen Footprint hinterlassen können, unabhängig von Diabetesrisiko und Co. Und das spürt man in der Firma und da kriegen wir immer wieder Briefchen von Eltern, die ihre Kinder jetzt umgestellt haben oder von erwachsenen Diabetikern, die sagen, wow, ist Wahnsinn, danke dafür, oder halt Leuten, die gerade abnehmen wollen. Und das gibt dann schon Kraft. Aber natürlich der größte Treiber ist dann, wenn die Kinder bei unserem Büro anklopfen und sagen, oh, dürfen wir wieder Neo haben. Und ich glaube, da ist jeder Mitarbeiter bei uns, schnallt in dem Moment, hey, wie schön ist das, wenn du Kindern was Süßes geben kannst und musst dann nicht denken, oh Gott, was tue ich den Kindern damit an.
Seid ihr da gerade auf einem Trend drauf? Ist das schon ein Thema, wo du das Gefühl hast?
Megatrend. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn man erst erkennt, also ich glaube, erkennen wird man es schon, aber wenn das gesamte Ausmaß einmal sichtbar wird, was das eigentlich anrichtet, und da geht es nicht nur um Zucker, da geht es um jegliche Art der Kohlenhydrate, die schnell halt in dem Blut als Zucker auftauchen, dann wird auch irgendeine Regierung einen Riegel vorschieben müssen oder an Nutri-Score anpassen müssen, der leider noch gar nicht in die Richtung angepasst ist. Und dann wird man ganz neue Dinge als gesund definieren. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Reiswaffel. Das klingt jetzt mega gesund. Hat ja wenig Zucker, aber es hat Reisstärke, was schlimmer als Zucker ist. Das weiß wieder keiner. Und deshalb, da wird es ganz viel Umdenken noch geben. Der Trend ist da, der war vor Corona schon massiv. Während Corona haben die Leute ein bisschen drauf gepfiffen. Und jetzt ist das gerade wieder so richtig im Aufwind. Und also wir rechnen damit, dass das die nächsten 10 Jahre spätestens mit dem Thema, wenn auf der Apple Watch oder auf den Smartwatches der Blutzucker aufpoppt, dass dann den Leuten wirklich transparent wird, was da eigentlich du erkennst, sobald du das siehst, warum bin ich gerade müde, warum bin ich gerade unrund, warum fühle ich mich gerade nicht wohl, warum habe ich gerade Heißhunger. Das wird eindeutig immer wieder in Korrelation zu sehen sein mit deinem Blutzucker.
Naschen ohne Zucker. Der Purpose von Neo motiviert das gesamte Unternehmen. In Teil 2 spreche ich mit Manuel darüber, wo Neo heute steht und welche Etappen er als nächstes angeht. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald.